Was schneiden wir raus?
Also das gerade schon mal, weil das dauert ja schon mal 5 Minuten. Da ist ja direkt schon jeder eingeschlafen dabei. Was ist das denn hier für ein Arbeitsspirit, Kimi? Wir sind doch on fire heute. Wir sind on fire und das dank unserer Smartphones.
Habe ich diesmal wirklich Quatsch erzählt, frage ich mich. Habe ich irgendwann Quatsch erzählt? Ja, ich habe mich sehr über das Intervallfasten beschwert. Vielleicht soll ich das nicht machen. Das hat ja schon vielen Leuten geholfen, das sagen ja auch Studien. Vielleicht hätte ich mich nicht da so beschweren sollen.
Nee, ich fand das aber okay. Ich meine, du hast nicht geflucht, wir müssen nichts piepen und dann ist alles in Ordnung.
Stimmt.
Ansonsten haben wir sehr viel über Diabetes und Apps gesprochen. Da, glaube ich, sind wir auch. Ja gut, die eine App, dass ich da gesagt habe, die klingt so ein bisschen wie ein umgangssprachliches Wort für Brust. Ja, okay, aber ich meine, klingt es ja nun mal. Ich habe ja nur versucht, den Menschen zu helfen, wie man es schreibt. Ich finde eigentlich, ansonsten haben wir uns diesmal ganz gut geschlagen irgendwie.
Wir blicken wissenschaftlich auf die ganze Nummer drauf und wir schauen, wie viele Apps hat denn der Durchschnittsmensch mit Diabetes und was nutzt er davon und was will er eigentlich haben für eine App? Da haben wir mit Dr. Matthias Funk gesprochen, Professor Dr. Matthias Funk. Den wollen wir nicht fallen lassen, den Professor. Der hat da nämlich eine Umfrage zugemacht.
Sprechen wir drüber. Die Ergebnisse von dieser Umfrage findet ihr auch nochmal bei uns in den Shownotes. Und jetzt starten wir aber erstmal durch. Und beziehungsweise wir sind ja schon durchgestartet. Oh Gott, das müssen wir jetzt rausschneiden. Nein, also ich meine, wir haben es ja schon aufgezeichnet. Ihr hört jetzt die Folge so, wie auch immer. Oh Gott, Kim, wir sind voll raus. Warte. Ja, Professor Dr. Matthias Funk war fantastisch. Und wir waren, naja, auch in dieser Folge wieder nur so
mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Typfrage, der Podcast. Mein Name ist Freddy Schürheck, Typ 1 Sache.
Mein Name ist Kim Stoppert und ich habe Typ 2 Diabetes. Und?
Und sie hat ordentlich was zu erzählen. Sie sagte nämlich gerade zu mir, als ich gesagt habe, Kim, wie geht's dir eigentlich so? Sie so, wollen wir direkt anfangen, mach direkt die Aufnahme an, ich habe so viel zu erzählen. Also, wie geht's ja. dir, Kim?
Also erstmal bin ich jetzt erstmal 2-3 Tage im Urlaub und dann geht's direkt smooth über in den Mutterschutz. Und mein Bauch hat letzte Woche nochmal einen schönen Sprung gemacht und ich kann mich kaum mehr bewegen. Schau es dir an, pass auf. Wenn ich in so einer Sitcom wäre, ne? Und ich würde so in einem Raum reinkommen, man würde als erstes meinen Bauch sehen.
Das stimmt. Und man sieht deinen Bauch so die ersten 3-4 Sekunden und dann kommst du.
Genau, und dann kommt erst der Mensch da hinten dran hängen.
Aber genau muss es doch sein, ist doch, ja. Es ist doch wunderschön.
Genau. Letzte Woche hatte ich dann ein ganz neues Arzterlebnis. Ich hatte ja im Laufe meiner Schwangerschaft, wir haben da privat drüber geredet, hatte ich ja mal Verdacht auf eine sogenannte Schwangerschaftsvergiftung. Das kann ganz schlimm enden, hat sich nicht bestätigt. Einer der ersten Symptome, die auftreten können, ist ein Augenflimmern, ja? Und da ich Risikoanzeichen dafür habe, weil Diabetes unter anderem ein Risikofaktor dafür ist, bin ich da direkt ins Krankenhaus. Die haben mich einmal durchgecheckt. Die haben auch nicht irgendwie so...
muss ich kurz unterbrechen. Und du bist dann direkt ins Krankenhaus, weil du Augenflimmern hattest.
Genau, ich hatte Augenflimmern. Ich hatte keine anderen Symptome, die für gewöhnlich auftreten. Aber ich konnte tatsächlich, das war wie so ein blinder Fleck. Ich konnte nur noch jedes zweite Wort lesen. Ne? Manchmal ist es ja so, wenn man dann im Krankenhaus kommt, dann ärgern sich die Ärzte und denken sich, oh, einfach... weil die gerade sich nicht so gut fühlt und Unsicherheit hat, dann musste die jetzt wirklich kommen. Aber die haben mich wirklich alle super ernst genommen. Sowohl die Hebamme hat direkt gehandelt, als auch die Gynäkologin hat nochmal, als es dann hieß hier, wir haben nichts gefunden, sie sollten nach Hause gehen, hat sie mich aber trotzdem nochmal angesprochen, hat gesagt, ich würde das neurologisch abklären lassen. Mhm. Und deshalb hatte ich in dieser Woche oder in den letzten Tagen ein ganz neues Arzterlebnis. Und das war aber erstmal so, kommen Sie mal hier hin, ich klemme Ihnen mal die Kabel an die Stirn. Hat die mir zwischen die Haare auch so ein Klebezeug gemacht, ja. Also die haben die Sehnerven gecheckt, ob da tatsächlich Strom durchgeht, also mein Gehirn reagiert. Da wurde so ein Augentest gemacht mit so einem roten Kreuz und mit so ein Schachbrettmuster, was immer so flimmerte, was echt ein bisschen anstrengend war.
Okay.
Und dann hat er, der Neurologe hat dann diese Tests gemacht, die man, glaube ich, auch aus so Krankenhausserien sieht, ne? So lächeln Sie mal, strecken Sie mal Ihre Beine aus, haben Sie ein Gefühl irgendwie in unterschiedlichen Seiten und so. Und dann haben die die Durchblutung des Gehirns getestet, indem er Ultraschall gemacht hat an den Blutleitungen quasi, ne? Aorta heißt das, glaube ich. Also an diesen Wie sagt man denn? An den Adern am Hals halt. Ne?
Ja, aber was war jetzt mit dem Flimmern? Wo kam das jetzt her?
Also er konnte alles andere ausschließen. Er sagt, das ist dann einfach eine atypische Migräne. Die kann vorkommen. Vor allen Dingen spricht es daran, was es wirklich nur ganz kurz war. Und es war ja auch nicht wirklich ein Flackern. Und es war auch nicht auf einem Auge, sondern es war sogar, wenn ich die Augen zugemacht habe. Es war was vom Gehirn. Und ja, sowas gibt es halt, Augenmigräne. Und das heißt noch nicht mal, dass man Kopfschmerzen haben muss, sondern das fängt halt einfach an zu flackern. Und witzigerweise hatte ich es jetzt am Wochenende wieder. Ah. Und ich kann dir nicht sagen, wo es herkommt und warum es her war, aber es ist wirklich so, als ob auf einmal ein blinder Fleck in deinem Auge ist.
Und wie lange hat das dann gedauert am Wochenende?
Das dauert eine Viertelstunde und dann ist es weg.
Okay.
Von jetzt auf gleich. Und dann kann ich wieder ganz normal gucken.
Ja, komisch.
Ich war auch heute nochmal bei der Gynäkologin. Ich habe ja eigentlich, wie gesagt, schon Urlaub und Mutterschutz und jetzt werden alle Termine abgerissen, die noch sein können. Heute Morgen noch beim Hausarzt angerufen für den HB1C-Check, nochmal Reifentermin gemacht. Also jetzt nicht für mich, sondern für mein Auto.
Und dann schicken wir die Kimi nochmal einmal in die Waschanlage, bevor es richtig losgeht.
Dann nochmal Termin gemacht für meine Gerinnungsstörung, dann nochmal Termin gemacht für den Diabetologen. Alle Termine, bam, 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 einmal durch, damit ich keine Termine kurz vor Weihnachten mehr hab.
Hey Kim, du bist jetzt so drin in diesem ganzen Medizin-Topic, ne? Vielleicht solltest du dich doch mal langsam zum medizinischen Fachpersonal ausbilden lassen, weil da müssen wir an dieser Stelle auch nicht immer im Podcast erwähnen, dass wir kein medizinisches Fachpersonal sind, sondern Gott, dass wir nur aus unseren persönlichen Erfahrungen sprechen. Und wenn ihr wirklich medizinische Tipps braucht oder euch Dinge zu Herzen nehmen, die ihr hier bei uns gehört habt, Ratschläge oder Infos irgendwie für euch selbst auch umsetzen wollt, dann sprecht doch mal mit dem medizinischen Fachpersonal. Aber Kim, das können wir alles weglassen, dieses ganze Announcement jedes Mal, wenn du einfach das Fachpersonal wirst. Vielleicht denkst du mal über eine
Umschulung. Ja, aber so lange habe ich keine Elternzeit für ein Medizinstudium. So lange habe ich keine Elternzeit.
Du kannst ja danach machen. Kannst ja einfach... Okay. Einfach mal 7 Jahre lang keine Medien, sondern ein bisschen was mit Medizin.
Oh.
Kimi, kommen wir noch zur Weltdiabetestag. Ich habe ja gefeiert tatsächlich ein bisschen im 1Live-Studio morgens bei uns in der Morningshow beim WDR mit Timur Orus, dem Hockey-Weltmeister.
Ach.
Du erinnerst dich an den. Da hatten wir doch bei dem das letzte Spiel verfolgt gehabt. Da waren wir gerade auf dem T1-Day in Berlin und alle waren ganz aufgeregt, weil so, oh, der Typ 1er, der wird jetzt vielleicht gleich Weltmeister. Und er hat es tatsächlich geschafft. Der war total cool, hat super viel natürlich über Sport und Diabetes gesprochen, hat aber auch gesagt, warum ihm die Aufklärungsarbeit so wichtig ist, dass er einfach Mut machen will und gerade auch jungen Menschen zeigen will, man kann alles erreichen, was man will, auch mit Diabetes. Und das fand ich ein schönes Zitat, er sagte, ich bin nicht trotz meines Diabetes Weltmeister geworden, sondern wegen meines Diabetes, weil er nämlich überzeugt ist, dass er durch die Diabeteserkrankung super krasse Körperdisziplin irgendwie, also er hat einfach gelernt, diszipliniert zu sein mit seinem Body und auch generell. Und er hat halt super viel auch über Körper und Körpergefühl gelernt durch die Erkrankung. Und deswegen sagt er eben, ich bin nicht trotz Diabetes Weltmeister, sondern wegen Diabetes. Fand ich ein gutes Statement. Und super sympathischer Typ. Und ich habe natürlich auch schon mit ihm gedealt, er kommt bald mal zu uns, Kim.
Aha.
Ja. Yeah.
Aha.
So, gucken wir auf die heutige Thematik in unserer Folge. Wir wollen heute ja, das haben wir euch ja versprochen, über Diabetes und Apps sprechen. Ich habe tatsächlich eine App entdeckt, Kim, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Vor 4 Wochen gab es so eine News überall mit Schlagzeilen von wegen App erkennt Diabetes-Diagnose.
Ja, ja. Das habe ich auch gelesen, ja.
Wahnsinn, Leute. Also geht seit ein paar Wochen durch die Presse. Das sind Forscherinnen und Forscher aus Toronto, die eine Smartphone-App entwickelt haben, die mit einer Genauigkeit von über 80% herausfinden soll, anhand von Sprachaufnahmen, ob man Diabetes hat oder nicht. Die haben den Test gemacht mit 267 gesunden und erkrankten Teilnehmern. Über 2 Wochen mussten die irgendwie bis zu 6-mal am Tag Sprachnachrichten aufzeichnen. Und die Software hat das dann ausgewertet und tatsächlich bei Frauen mit einer Genauigkeit von 89% ein Diabetes Typ 2 festgestellt und bei den Männern seien es 86% gewesen, heißt es da.
Ja, ich muss noch mal gucken, ob ich an diese App dran komme, ob der mich wohl als Typ 2erin einschätzt. Das wird mich
jetzt. Die App ist tatsächlich noch nicht auf dem Markt, da soll es jetzt erst noch weitere Tests geben. Also das ist jetzt deren Testergebnis quasi. Aber damit das dann wirklich freigegeben wird, da müssen sie noch ein bisschen dran rumwerkeln. Aber kannst du dir erklären, wie man an der Stimme erkennen können soll?
Ja, erkennen können soll, wie man Typ 2 ist. Ich kann es mir so erklären, dass er vielleicht einfach die Risikofaktoren abgeht. Ne? Wenn jemand natürlich sehr kurzatmig ist, während er sich bewegt oder generell sehr kurzatmig ist, Wahrscheinlich erkennt man auch, wenn jemand viel wiegt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Alter eingeschätzt wird. Und das in Verrichtung schon alleine mit dem Geschlecht.
Kim, sag mal.
Naja, vielleicht kann man auch bei weiblichen Personen Hormonlagen erkennen. Also unterschiedliche Hormonlagen, so vielleicht? Also es ist jetzt also, alles eine Vermutung.
Das klingt alles total gut, als hättest du heimlich einfach mitgemacht in Toronto bei dieser Geschichte und darfst es uns nicht verraten. Allerdings sind das nicht die Gründe, die sie selbst aufgeführt haben. Sie selbst, die Forscherinnen und Forscher, haben gesagt, Sprache sei ein komplexer Prozess, an dem Atmungsorgane, das Nervensystem und der Kehlkopf beteiligt seien. Ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerwert beeinflusst die, Zitat, elastischen Eigenschaften der Stimmbänder, was unter anderem zu Heiserkeit und Stimmüberanstrengung führen kann. Und daran haben sie es dann irgendwie rausgehört. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, ich meine, Kimi, du kennst mich schon so viele Jahre. Du weißt, wie oft ich heiser bin.
Ja, aber wir haben auch einen Job, der sehr auf die Stimme geht.
Aber vielleicht ist es einfach der Diabetes. Ich schieb's ab jetzt auf ihn. Allerdings muss man sagen, und da dachte ich mir dann so, naja gut, also dann wird's ja auch irgendwie ein bisschen einfach. Sie hatten noch zwei Faktoren, die sie abgefragt haben, neben der Sprache, über die natürlich dann hinterher alle, also der Stimme, über die natürlich dann die ganze Presse berichtet hat, hat dieses Tool auch BMI abgefragt und Alter.
Ah ja, okay, komm.
Also da war ich dann nur noch so halb begeistert von dieser kuriosen Meldung.
Aber wir können ja mal in unsere eigenen Handys schauen, weil das... wollen wir ja heute machen. Wir schauen mal, was uns die Technik so bringt. Wir unterhalten uns über Diabetes und Apps. Und ich glaube, ich falle da ein bisschen so raus, weil ich habe nicht die klassischen, ich sag mal, Dia-Apps, weil ich ja keinen Sensor habe und weil ich ja für gewöhnlich auch gar nicht insulinpflichtig bin. Also ich habe ja versucht, mit Bewegung und Ernährung zurechtzukommen, beziehungsweise nehme Tabletten. Und damit bin ich ja gut aufgestellt. Deshalb habe ich aber natürlich auf meinem Handy sehr viele Sport-Apps. Und ich bin ein Mensch, der steht so auf Gamification. Ja? Ich habe die Zombie-Run-App. Kennst du die?
Nee, aber Zombie-Run klingt, als würde man nach dem 11.11. nach Hause gehen.
Ja, also ich glaube, es gibt eine kostenlose Variante. Da kann man aber nur einmal die Woche quasi joggen. Also es ist eine Jogging-App. Du appst los, du joggst los und nach entweder einer gewissen Kilometerzahl oder nach einer gewissen Zeitansage kommt ein kleines Hörspiel. Du bist der Runner 5, die Welt ist voller Zombies und du musst laufen. Du hast immer verschiedene Aufträge. Und alle paar Minuten kommt halt so ein kleines Hörspiel und es gibt eine komplette Geschichte, die dann erzählt wird über fünf Minuten dieses Hörspiel.
Ja.
Das gibt es mittlerweile, kann man richtig viel Geld da lassen, weil das ein Monatsabo ist und die haben das jetzt an Marvel auch noch verkauft. Das heißt, du kannst auch noch so andere Hörspiel-Dinge tun. Die haben auch, diese Firma hat auch eine Spaziergeh-App. Da wird dann auch, da wanderst du, glaube ich, einmal quer durch Großbritannien. Das ist dann ein bisschen andere Story. Und die orientieren sich halt an dieser Distanz einmal quer durch Großbritannien.
Aber hast du auch so klassische Diabetes-Apps?
Nee, also so dieses My Sugar zum Beispiel meinst du, ne? Wo man ja sein Insulin tracken kann. Nee, habe ich nicht, weil das brauche ich ja nicht. Also für gewöhnlich, weißt du?
Ja, das stimmt. Macht dann auch wieder.
Ich muss ja kein Insulin spritzen. Ich muss nur gucken, dass ich abends und morgens das Ding habe. Und tatsächlich habe ich gemerkt, für mich zum Verständnis ist es einfacher, wenn ich es wirklich aufschreibe, anstatt dass ich es digital habe. Irgendwie hält mich das Digitale auf. Abends einmal hinzusetzen oder einmal in der Woche hinzusetzen und die wenigen die wenigen Werte, die ich dann checke, weil ich habe ja keine Gefahr, in den Unterzucker zu kommen, zumindest meistens nicht. Also reagiere nicht auf die Medikamente, die ich nehme, mit Unterzucker. Das reicht mir. Das finde ich auch übersichtlicher als tatsächlich eine App dann in dem Fall.
Also wir haben euch mal gefragt, bei uns in der Typfrage-Community. Ihr könnt uns ja jederzeit schreiben über Typfrage-der-Podcast, findet ihr uns bei Instagram. Und ich habe mal ausgewertet, Kimi, was wir so für Antworten bekommen haben auf die Frage, welche Apps unsere Community benutzt.
Ja.
Und zwar war tatsächlich die App Number One, die WeTit oder WeTit, W-E-T-I-D App.
WeTit, würde ich sagen, oder? WeTit. Wir tun's. WeTit.
Aber es ist mit T. WeTit.
Ja, okay.
Wie Titte. Nur ohne das D. Ist ja auch egal. Ich buchstabiere es einfach mal und dann werdet ihr es finden. W wie Werner. E wie Emil. T wie
Theodor.
Titte. I wie Ingeborg. Und D wie Dora, wie Tit, haben tatsächlich die meisten von euch oder beziehungsweise die meisten derjenigen, die abgestimmt haben bei uns. Und ich habe mir die dann direkt auch mal runtergeladen, weil ich kannte die gar nicht.
Ich auch nicht.
Und die ist echt praktisch. Die hat mehr als 550.000 Lebensmittel mit Barcode registriert. Und man selbst scannt dann einfach nur mit der App beziehungsweise mit dem Handy den Barcode und kriegt dann angezeigt, wie viel KE steckt da drin im Ganzen oder eben auch in einer Portion und auch wie viel Fett-Protein-Einheiten. Also die werden da auch mit berechnet, stecken da drin. Ich bin direkt am Kühlschrank, ich habe direkt alles gescannt. Ich habe den griechischen Joghurt gescannt, ich habe meinen Käse gescannt und so. Ich habe alles gescannt, habe das Twix gescannt, hat alles funktioniert. Ich bin sehr begeistert von dieser App.
Was hast du auf deinem Handy?
Ich habe ja tatsächlich die Freestyle Libre 3 App natürlich drauf. Die haben natürlich auch viele von euch wegen des Sensors, also die App, wo man einfach seine Werte auslesen kann. Dann haben sehr viele natürlich auch die Dexcom Apps, die G7 App und die Clarity App zum Beispiel. Wie zum Beispiel auch unser Podcast-Hörer Yannick, den ihr aus der Folge Diabetes und Kraft kennt. Der hat uns mal in sein Handy reingucken lassen.
Genau, also ich habe tatsächlich nicht viele Apps probiert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe klar meine Dexcom-App auf dem Handy, die mir meine Werte anzeigt. Und tatsächlich ist es auch so aufgebaut, dass meine Dexcom-Werte nicht nur auf meinem Handy laufen, sondern tatsächlich auch auf meiner Smartwatch. Ich hatte noch eine weitere App, die jetzt aber nicht direkt mit dem Diabetes zu tun hat, sondern eher mit dem Essen, die Yatzo-App, wo ich auch mein Essen getrackt habe, wo ich letztendlich auch Kohlenhydrate eingeben konnte und letztendlich dann hier anhand von den Kohlenhydrateingaben so ein bisschen auch berechnen konnte, wie viel Insulin darf ich spritzen, muss ich spritzen oder soll ich aufnehmen.
So, und diese Yatzo-App wiederum, die er beschrieben hat, die hat auch Marie, hat sie uns über Instagram geschrieben.
Ich glaube, die Yatzo-App, die kostet ein bisschen was, wenn man sie wirklich intensiv nutzen will.
Hm? Marie, das musst du uns mal schreiben. Bezahlst du dafür?
Ja, sag das mal. Genau.
Sag das doch mal.
Was auch da noch ein Tipp ist, auch da checkt nochmal eure Krankenkassenkarte, eure Krankenkasse. Ich habe letztens den Mutterschutz angemeldet und habe gesehen, oh, die haben aufgestockt. Und ich werde mich da dann nächstes Jahr auch nochmal durch das Angebot klicken, weil tatsächlich bezahlt meine Krankenkasse mittlerweile auch Ernährungs-Apps und Fitness-Apps teilweise.
Ja, mega gut. Ja, die MySugar-App zum Beispiel, müsst ihr mal checken, ob die aktuell auch noch übernommen wird, wurde aber auf jeden Fall eine ganze Zeit lang von der Techniker-Krankenkasse übernommen und bezahlt. Die MySugar-App haben auch viele von euch, die habe ich auch mal getestet gehabt, die ist tatsächlich sehr gut in Sachen Diabetes-Tagebuchführung und da kannst du auch mit angeben, zum Beispiel, wie ist deine Stimmung heute, hast du viel Stress, hast du deine Periode oder nicht, musst du heute arbeiten, hast du schon Sport gemacht und so, also da kann man super viel tracken von allem, was man so macht und die ist vor allen Dingen auch sehr simpel aufgebaut, auch mit süßen Icons dann, wo man immer dann angeben kann, habe ich vor dem Essen, nach dem Essen gespritzt und so, und dann sitzen da Leute und essen Spaghetti und so als Icon. Sowas mag ich ja.
Und man darf seinem Diabetes einen Namen geben.
Wie würdest du deinen Diabetes nennen?
Ich habe, glaube ich, ich hatte die mal auf meinem Handy. Ich glaube, ich habe Diabeatrix oder so.
Oh, wie Beatrix Lestrange.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es war der Name, ja.
Ich würde sie einfach Diabitch nennen. So wie wir ja eigentlich diesen Podcast auch mal Diabitches nennen wollten. Aber
Diabitch.
Das hört ihr in einer der ersten Folgen und hört ihr natürlich auch, als wir zu Gast waren beim Kultursender vom SWR und nach Diabitches gefragt worden sind und erklären mussten, warum wir uns Diabitches genannt haben, obwohl wir die Idee doch mal aufgebracht hätten im Podcast. Ja, erklär das mal im Kulturprogramm beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also könnt ihr doch mal googeln.
Freddy hat das sehr, sehr gut gemacht.
Naja. Sehr gut, dann gucken wir mal, was ihr noch so für Apps habt. Schnell wieder wechseln das Thema. MyLife, Ypsopump App, Dear Connect haben viele, Night Scout hat jemand. Dann die CAM-APS App. Was sich dahinter versteckt, das hat uns Jens erklärt, den wir in der ersten Folge dieser neuen Staffel hatten, in der Folge Diabetes und Hochzeit war er zu Gast. Und er hat die CAM-APS App und sagt mal, wozu er die eigentlich braucht.
Aktuell nutze ich eigentlich nur noch CAM-APS, also sprich den Algorithmus passend zur Pumpe. Der umfasst all das, was man davor vielleicht zusammengestückelt hat. Ich meine, da ist ja letztendlich alles drin. Da ist Tagebuch drin, da sind die Werte drin. Man kann alles auswerten. Es ist eine Fernbedienung. Es steckt alles drin. Von daher ist es tatsächlich nur noch CAM-APS. Also ich habe keine anderen diabetesbezogenen Apps mehr auf dem Handy. Aber gibt wahnsinnig viele gute Apps für Diabetes. Es gibt tatsächlich auch eine, ohne Werbung machen zu wollen, für psychische Erkrankungen. Also es gibt eine DiGA von der Kasse gezahlt explizit für Diabetes. Also was das angeht, da ist immer gut aufgestellt in der Branche. Ja.
Und wenn ihr jetzt denkt, wow, Moment mal, Apps auf Kassenrezept, what? Ja, er hat es gerade gesagt, es nennt sich DIGAS, digitale Gesundheitsanwendung. Und da könnt ihr zum Arzt gehen und könnt sagen, entschuldigen, lieber Arzt, ich hätte gerne die Diabetes-App und die wird von meiner Krankenkasse bezahlt. Wenn ihr euch jetzt fragt, was für Apps das sind, das gibt es nicht nur für Diabetespatienten, das gibt es für viele Erkrankungen, auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Suchverzeichnis findet ihr unter diga.bfarm.de. Das ist vom Bund und da steht auch alles drin, sowas, wie kriege ich das jetzt verordnet? Was muss auf das Rezept drauf? Warum kriege ich die eine App verordnet, die andere nicht? Wie ist das mit dem Datenschutz? Wird alles gespeichert und so weiter? Man kriegt da drei Apps für Diabetes verschrieben. Das ist einmal die Hello Better Diabetes App, das ist eben die für Diabetes und Depressionen. Das ist ein 12-wöchiger Kurs, der auch in einer Studie getestet wurde. Dann gibt es die Mebix App, da gab es jetzt leider nicht so viele Infos, die unterstützt aber beim Typ-2-Management. Und was ich sehr interessant finde, ist die Vitadio App, die ist auch für einen Diabetes Typ 2. Da sind Lehrgänge drin für Ernährung, Bewegung, aber auch für Schlafhygiene und die gibt einen tägliche Aufgaben, die man halt für sein Diabetes-Management erledigen kann. Also diga.bfarm.de heißt die Adresse.
Sehr gut. So, dann kommen wir jetzt noch zu einer Zahl, die ich ein bisschen irritierend fand. Ich weiß nicht, ob du das bei Instagram gesehen hast. Wir haben euch ja eben gefragt nach eurem App-Verhalten, also einfach wirklich ja nur in einer simplen Insta-Umfrage und haben ja auch erstmal überhaupt gefragt, benutzt ihr eigentlich Diabetes-Apps? Und da haben 43% Nein gesagt. Und das fand ich dann so weird und dachte dann, okay, vielleicht gibt's ein paar, die einfach den Freestyle Libre nicht als App zählen oder den Dexcom, weil sie einfach sagen, okay, das ist halt das, ne, das weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht als App gezählt. Oder vielleicht haben wir auch einfach so viele aus der Nicht-Diabetikerinnen und Diabetiker-Community bei uns mittlerweile am Start, dass die natürlich sagen, okay, ich habe keine
Ja,
App.
oder das ist wie bei mir und die haben halt keine klassischen Diabetes-Apps, wo du dann halt deine Werte trackst oder deinen Insulinverbrauch trackst, sondern die sagen, ja, ich habe da eine Jogging-App und ich habe da eine Fitness-App, aber das würde ich nicht als
Stimmt,
Diabetes-App
das kann
zählen.
natürlich sein, das
So,
kann natürlich
ne?
sein. Weil wir haben nämlich ja noch ganz andere Zahlen gesehen, nämlich dass über 90% der Typ-1-Diabetikerinnen und Diabetiker laut einer Studie nämlich tatsächlich mindestens eine oder sogar mehrere Apps auf dem Handy haben. Und das ist eine Studie von Professor Dr. Matthias Funk aus Köln, der arbeitet da an der TH Köln, am Institut für Informationswissenschaften. Der hat selbst Typ-LADA, sagt er, und hat eine Studie gemacht mit 1025 Probanden, alles Typ 1er. Und da haben wir mal mit ihm drüber gesprochen, was er da so in Sachen Apps rausgefunden hat.
Wir sagen herzlich willkommen, Professor Dr. Matthias Funk aus Köln von der TH Köln. Am Institut für Informationswissenschaften ist er tätig. Hi.
Hallo, schönen guten Morgen.
Fangen wir erstmal mit deiner Diabetesgeschichte an. Du bist Typ LADA. Erklär mal bitte für alle, was das jetzt für ein Typ ist.
Genau, ich habe 2018 die Diagnose relativ schnell auch klar bekommen, dass es eben dieser Typ LADA ist. Habe das mit 56 Jahren bekommen, also wirklich sehr, sehr spät, was auch eben dieser Typ LADA zum Ausdruck bringt. Das heißt, der Ausbruch kommt eher in den späteren, also im Erwachsenenalter, dass es so spät ist. Sage ich immer, habe ich ein Riesenglück gehabt, weil ich viele Jahre ohne leben durfte. Und die Situation, die besonders eigentlich für mich als Herausforderung ist, dass ich als LADA immer noch über eine Restfunktionalität verfüge und damit mein Diabetesmanagement sehr komplex wird. Ja? Also manchmal funktioniert meine Bauchspeicheldrüse, brauche ich nicht so viel Insulin, dann manchmal hat sie keinen Bock, dann brauche ich mehr. Also das ist nochmal zum Teil ein bisschen anstrengender, als wenn man einfach weiß, okay, es funktioniert nicht und man stellt sich so auf bestimmte Dinge ein.
Und das heißt, wie funktioniert das dann in deinem Diabetes-Alltag? Also hast du einen Sensor und guckst jeden Morgen neu, okay, welches Diabetes-Management wende ich heute an?
Ja, ich trage erstmal, trage ich auch einen Sensor. Ich gehöre noch zur Kategorie Penner. Und ich merke es eigentlich immer relativ schnell, wenn ich früh morgens aufwache und der Blutzucker steigt und steigt. Und ich merke einfach, dass mein Körper sozusagen heute nicht sehr gut ist in der Insulinproduktion. Und dann muss ich relativ früh schon mal etwas Insulin, also Bolusinsulin abgeben, um eben entsprechend meinen Tag zu managen. Ne?
Aber das ändert sich wirklich von Tag zu Tag. Das heißt, du musst da wirklich jeden Tag neu dich einstellen. Oder sind das so wirklich Wochenphasen,
Das
Monatsphasen?
sind Wochen. Ich habe jetzt gerade relativ schreckliche Wochen hinter mir. auch mit Erkältung, wo ohnehin alles durcheinander geht, aber irgendwie mein Körper gerade überhaupt nicht richtig wollte, wo ich für meine Verhältnisse super viel Insulin gebraucht habe. Jetzt wird es seit 3 Tagen endlich wieder besser, und ich kann das wieder etwas runterfahren. Ne?
Du hast ja ich würde sagen, eine Mischform aus deinem Privatleben und deinem Beruf eine Studie gestartet, die sehr spannend ist. Wir können sie uns auch im Internet, das könnt auch ihr machen, uns die Ergebnisse komplett einmal angucken. Wir verlinken euch das Ganze mal bei uns hier in den Shownotes. Du hast eine Studie durchgeführt mit dem Titel Informationsverhalten von Menschen mit Typ-1-Diabetes in Deutschland. Erstmal, wie bist du darauf gekommen, diese Studie durchzuführen?
Anlass ist natürlich ganz klar meine eigene Krankheit, mit der ich mich natürlich täglich auseinandersetze. Ich habe mich natürlich schon gefragt, wie machen das andere? Und habe, bevor ich eben eine große Studie gemacht habe, habe ich Einzelinterviews geführt. Ich habe mit 7 Personen gesprochen, die auch Typ 1 haben, also die sehr unterschiedlich sind, also von Leuten, die lupen, die auch wie ich Penner sind, die eine Pumpe nur tragen. Also ich habe da so querbeet Interviews geführt, wie die eigentlich so täglich agieren. Und habe dann daraus eben einen Fragenkatalog entwickelt und habe den dann eben bei gut 1000 Typ 1 Diabetikern getestet.
Was ist denn rausgekommen bei eurer Studie? Wie viele Apps nutzen denn die Durchschnittsdiabetikerinnen und Diabetiker?
Also ich sag mal so, im Schnitt sind die Le Leute bei so 2, 3 Apps. Ne? Das ist so ganz typisch. Klar, wir haben ja auch eine sehr hohe Rate gehabt an Personen, die ein CGM-System tragen. Ja? Also das bringt dann eben meistens das schon mit sich, dass man halt eben von dem jeweiligen Hersteller die App nutzt. Und dann kommt hinzu, dass man natürlich irgendwo trackt mit dem Thema Insulin. Ja? Wie sieht's aus? Wann habe ich wie viel gespritzt? Und dann je nachdem, wenn man eben, sage ich mal, noch sehr akribisch ist, dann nutzt man auch irgendwelche Ernährungs-Apps noch in dem Umfeld, beziehungsweise irgendwo vielleicht noch eine Sport-App.
Ihr hattet, ich glaube, 14%, knapp 14% haben gesagt, sie benutzen 4 Apps gleichzeitig. Aber sie sagen auch, sie möchten eigentlich nicht so viel Zeit damit verbringen, sondern App-Nutzung, da geht ja auch Zeit drauf. Woher kommt da dieser Widerspruch? Also auf der einen Seite beschäftigt man sich so intensiv, dass man 4 Apps braucht. Auf der anderen Seite sagt man, ich möchte mich eigentlich gar nicht so intensiv damit beschäftigen.
Das ist sozusagen das Dilemma, in dem wir uns einfach befinden. Ja? Also die Krankheit ist nun mal da und die geht nicht weg. Und ich muss halt, wenn ich sozusagen vor den Spätfolgen, es gab ja auch kürzlich eine Sendung bei euch dazu mit den Spätfolgen, ja, das treibt natürlich alle, mich auch, hat keiner Lust dazu. Und das heißt, wir versuchen einfach immer wieder unsere Therapie zu optimieren, und dann sind nun mal erstmal so Apps verlockend, weil sie einem sozusagen suggerieren, dass man damit besser wird. Ne?
Und wiederum 9%, das fanden wir auch eine spannende Zahl, 9% der Befragten bei dir in der Studie haben gesagt, dass sie komplett auf Diabetes-Apps verzichten. Was glaubst du, woran liegt das dann bei denen im konkreten Fall? Ist es einfach technische Unkenntnis oder ist es tatsächlich ein, nee, ich will mich nicht noch mehr befassen mit meinem Diabetes?
Das hat sich zum einen auch in diesen Vorgesprächen ergeben, dass es natürlich schon auch Leute gibt, die ihre Daten sozusagen nicht verbreiten möchten. Ja, also die eben, was weiß ich, diese CGM-Hersteller, da tritt man ja alle Rechte ab der Daten, die einfach keine Lust haben, dass ihre Daten weltweit irgendwo verarbeitet werden und sie keine Kontrolle mehr darüber haben. Was ja auch eines der Initiativen war, der NightScout-Bewegung, die gesagt haben, okay, wir machen das unter uns aus, also die grundsätzlich dieses Thema Datenhoheit einfach sehr hoch priorisieren und dementsprechend auch keine App von einem Hersteller nutzen.
Und ich kann das kann ich auch tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte das in einer bisschen anderen Situation, aber trotzdem so, dass ich mich auf einmal so gläsern gefühlt habe, als mein Arzt sagte, er könnte ja auch in meine App schauen, vom Freestyle Libre in dem Fall, und dann könnte er immer in Echtzeit meine Werte verfolgen. Und dann habe ich so natürlich dann irgendwie beim Arzt erstmal gesagt, ja, klar, nee, klicken Sie ruhig frei, ja, nee, machen wir jetzt so. Da bin ich nach Hause und dachte mir, das ist doch jetzt unheimlich. Wenn ich jetzt irgendwie zu viel Zucker gegessen habe, weil ich mich nach dem Halloween-Gang überfressen habe, dann sieht mein Arzt das auf dem Computer, wenn er will.
Das darf man nicht vernachlässigen, dieses Thema, ja. Und dann rührt es schon her, dass die Leute einfach so diese Digitalisierung eben eher ablehnen. und eben keine, sage ich mal, Apps dann eben entsprechend nutzen.
Jetzt habt ihr ja auch gefragt, was die Leute sich von so einer App wünschen würden, weil so komplett zufrieden waren ja nur 2% von ihren Apps. Was waren da so die Wünsche? Was muss die optimale Diabetes-App können für eure Befragten?
Also alle, die ein CGM-System nutzen, werden berichten können, dass sich die Anbieter dieser Systeme an der Schlechtigkeit der Apps überbieten. Ne? Also das ist aus softwareergonomischer Sicht eine Katastrophe, was dort passiert. Ne? Und da ist es sozusagen relativ schnell auch eindeutig, was man verbessern kann, wenn man ehrlich ist. Und wir haben ganz klar die Situation, dass die CGM-Systemhersteller sich auf den Blutzucker konzentrieren, nichts anderes. Und beispielsweise den Part Insulin oder auch Ernährung halt rudimentär behandeln. Also ich soll halt manuell eintragen, wie viele Einheiten ich was gespritzt habe. So, jetzt sehe ich aber, wenn ich die App öffne, nicht sofort, wie viel Insulin habe ich an Bord. Keine Ahnung, wie lange wirkt noch? Da sind wir dann wieder bei der Studie, was die Leute einfach sagen. Sie wollen eigentlich immer einen aktuellen Wert, einen Trend und einen Verlauf sehen. Das sind die wichtigsten Informationen, aber die gelten ja nicht nur für den Blutzucker, das gilt für die Ernährung und das gilt auch fürs Insulin.
Ja, oder wenn wir mal noch weiter denken. Jetzt mit KI. Perfekt wäre eigentlich eine App, die ich öffne und die mir dann sagt, liebe Freddy, dein aktuelles Diabetesverhalten bedeutet, du musst in 3 Stunden wieder eine Einheit spritzen oder in 2 Stunden wirst du Hunger kriegen oder so. Weißt du, denken wir doch noch mal weiter. Das wäre, also sowas, ich weiß, ist ein Traum, aber sowas finde ich ja toll. Was mich ein bisschen überrascht hat in der Studie, hast du ja natürlich auch die Time in Range Bedeutung für die App-Userinnen und User abgefragt. Ich hatte so den Eindruck nach den Diskussionen, die wir mitbekommen, auch vor allen Dingen eben so in den letzten Jahren, dass Time in Range eigentlich das neue HbA1c ist. Dass das das Ding ist, wo jeder darauf achtet. Ich merke das auch wirklich bei mir. Das ist jeden Tag wieder so ein bisschen Ansporn. Na, wie ist denn heute meine Time in Range? War das bei euren Probanden? Wie wichtig ist da dieses Thema?
Also die spielt jetzt für das tägliche Management keine große Rolle. Ja? Das ist ja das, wo wir eher so retrospektiv mal drauf schauen und gucken, sagen, ah, die letzte Woche, oh, die war jetzt nicht so gut, oder die letzte Woche, hey, super, ist gut gelaufen, was habe ich da gemacht, war was anders. Also man fängt dann an, sozusagen dann mit den Werten aus der Vergangenheit ein Stück zu arbeiten. Und das ist ja so ein Punkt, der auch aus der Studie rausgekommen ist. Wir produzieren täglich so viele Informationen. Also das System gibt mir alle 5 Minuten einen Wert. Das sind pro Tag wie viele Werte im Monat, im Jahr. Und mit den Werten wird nicht gearbeitet. Das heißt, mein Trendpfeil in einem CGM-System basiert auf standardisierten Werten. Die basieren ja nicht auf meinen Vergangenheitswerten. Und dann sind wir ja bei ChatGPT beispielsweise oder KI, dass wir endlich Systeme brauchen, die auf der Basis meiner Werte mir etwas sagen. Die eben sagen, Matthias, wenn du eine Pizza isst, dann weiß ich ja aus der Vergangenheit, du brauchst mindestens, was weiß ich, 16 Einheiten. Am besten verteilst du die dann noch auf 2, 3 Stunden, wie du dir abgibst, weil dann kommst du am besten raus. Lern doch aus meinen eigenen Werten. Ja? Und das ist auch eben eines der Wünsche rausgekommen aus der Studie, dass man eben das vermisst. Und die Werte sind ja da.
Ja, und also man kann ja dann eben Dinge ausrechnen. Wir hatten hier eine Gästin ganz am Anfang in unserem Podcast, die sich selbst monatelang analysiert hat, also bei allem aufgeschrieben hat, und zwar auf Papier richtig. Was habe ich gegessen, wann habe ich gegessen, wie hat sich das 2 Stunden später angefühlt, wie 4 Stunden später, wie viel Sport habe ich gemacht und so weiter. Weil sie sagte, dass sie mit der normalen, in Anführungszeichen, Diabetes-Therapie ist sie ständig in Unterzucker gerutscht. Das hat sie irgendwie alles nicht so perfekt ausbalancieren können. Aber mit ihrer eigenen Analyse von sich selbst ist er dann weitergekommen. Also, und dafür müsste es doch eigentlich längst ein technisches Tool geben, das uns eben so analysiert. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir alle 3 Monate beim Arzt sitzen und 4 Apps auf dem Handy haben, aber den perfekten Weg hat die Technik immer noch nicht für uns gefunden.
Da ist natürlich so, dass das Geschäftsmodell der CGM-Systemhersteller CGM-System zu verkaufen ist, die der Pumpe, eine Pumpe zu verkaufen ist und dieses ganzheitliche Sicht eben keiner hat, beziehungsweise keiner eigentlich finanzieren möchte. Das sind ja auch tote Werte. Die gehen in irgendeine Cloud und vielleicht macht mal irgendjemand was damit, aber mir persönlich kommt das nicht zugute. Ja? Und das ist ja das, wofür ich eintrete. Ich sage ja immer, wir brauchen mehr Kundenorientierung in diesem Bereich, weil wir sind ja letztendlich die Betroffenen. Uns muss es helfen. Ich selbst bin ja schon daran zu überlegen, eben so eine App zu entwickeln, aber wer bezahlt sie letztendlich? Ja? Wie kriegt man sowas hin? Und in der dritte Richtung gehen wir noch, wenn wir sagen, wir wollen eine herstellerunabhängige App. Ja? Also beispielsweise den Monat bin ich sehr unzufrieden mit meinem Sensor und jetzt würde ich ganz gerne mal einen Monat einen anderen testen. Ja, dann verliere ich meine Werte von dem alten Hersteller, muss in die neue Welt des Herstellers und muss dann dort einen Account anlegen. Dort werden jetzt Daten, aber ich kriege die ja zum Beispiel gar nicht übereinander gelegt. Und das ist etwas, wo die Leute sich natürlich auch wünschen, dass man eben herstellerunabhängig seine Daten hat und mit seinen Gesamtdaten einfach arbeiten kann. Ja, das ist so die, sage ich mal, die drei großen Wünsche, die wir haben, die Sachen zu vereinen, die uns betreffen, dass wir eben herstellerunabhängig werden und dass wir aus den eigenen Werten endlich sozusagen uns Hilfestellung bieten.
Es gibt natürlich auch noch als Informationsquelle, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Blogs, Seiten im Netz, so wie deine zum Beispiel, triathlon-diabetes.de, wo du sehr schön dokumentierst, dein Leben mit Diabetes und mit dem Sport. Wie machst du das denn? Diabetes und Sport? Ich meine, du bist jetzt im September, war das, glaube ich, erst ein Kölner Halbmarathon gelaufen. Wie geht das zusammen mit deinem Diabetes?
Ja, das ist wie das, was du vorhin beschrieben hast von der Frau, die bei euch zu Gast war in dem Podcast. Ich habe über Jahre akribisch dokumentiert, wie viele Kohlenhydrate, wie viel Insulin, welche Sportarten, mit welcher Intensität ich betrieben habe. Das geht so weit runter, dass ich weiß, alle 20 Minuten ungefähr, wie viel ich zu mir nehmen muss, in welcher Sportart.
Also genau das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, weil es vereint ja drei Sportarten. Das heißt, je Sportart ist es unterschiedlich.
Das kommt noch hinzu. Ja, also es ist Radfahren ist ganz anders wie Laufen. Eine Stunde Radfahren kann ich völlig ohne irgendwas, aber ich kann nicht nur losgehen, eine Stunde laufen, ohne Kohlenhydrate zuführen. Ne? Und das habe ich selber halt über Jahre in Excel händisch akribisch sozusagen gemacht, um eben Wettkämpfe über 6, 7, 8 Stunden überhaupt sozusagen überleben zu können. Ne? Das geht gar nicht anders.
Wie dokumentierst du denn dann deine Werte? Hast du dafür auch irgendeine App?
Also ich mache es auch letztendlich eher retrospektiv. Das heißt, ich nehme dann, was weiß ich, ins Wochenende und dann setze ich mich mal 2, 3 Stunden hin und dann pflege ich echt Excel-Dateien, ja.
Matthias, vielen, vielen Dank, dass du uns mal mitgenommen hast. Einerseits in deinen beruflichen Alltag, in deine Studie, aber eben auch in dein Privatleben. Wir wünschen dir weiterhin alles, alles Gute und ich bin sehr gespannt, wer aus unserer Community ab jetzt am Wochenende sich hinsetzt und in Excel-Dateien seine eigenen Daten einpflegt. Matthias, danke dir, dass du da warst.
Ja, ich danke euch natürlich auch fürs Dabeisein. Muss nicht jeder gleich Excel-Dateien pflegen. Vielleicht schaffen wir es ja bald mal, dass es eine vernünftige App gibt und wir dann eben das Ganze passiv und dann mehr Zeit zurückgewinnen.
Dankeschön für das Interview. Ja, und jetzt seid ihr dran. Ihr könnt mal gucken, wo finde ich mich denn in dieser Studie? Wir haben ja euch gefragt über Instagram, was für Apps ihr benutzt. Und da waren wirklich Leute dabei, die diese vier Apps vorkommen. Die meisten haben aber, fand ich, weniger genannt, ne? Die meisten hatten eher so zwei Apps
Ja, viele
genannt.
hatten auch nur eine. Ich habe noch super spannend mich unterhalten mit dem Micha aus Stuttgart. Der hat uns noch geschrieben, nennt sich selbst bei Instagram Schorschlinger. Der ist auch Typ-1-Diabetiker. Und der hat eine ganz spannende App in den Raum geworfen, die da heißt X-Drip Plus. Oder X-Drip Plus. Und er meinte, die funktioniert sehr gut. Es hat sein Management mit Pen stark verbessert. Ich habe immer einen Überblick, wie viel Insulin ich an Bord habe. Auch die Kohlenhydrate kann man gut tracken. Ich schicke mit X-Drip Plus auch meine Werte auf die Smartwatch. klang total gut. Dann hat er mir ein paar Screenshots geschickt von der App, als ich so ein bisschen nachgefragt habe. Ich finde das super kompliziert. Also der hat da 100.000 verschiedene Graphen dann da irgendwie auf dem Bildschirm und so. Er sagte dann auch selbst, es hat schon ein bisschen, in Klammern, Wochen gedauert, bis ich alles verstanden habe. Aber es hat mir geholfen, den HbA1c auf 6,6 runterzubekommen und bald vermutlich noch weiter. Krass. Also er ist sehr zufrieden, aber er meint, das ist halt wirklich was, wo man sich reinfuchsen muss. Und das ist auch eine App, die wohl eher so aus dem Looper, Do-It-Yourself,
da haben wir ja schon mal mit jemandem drüber geredet, genau, dass da einige Looper gerne mal selbst an den Algorithmen arbeiten, um sich da ein besseres Diabetes-Management zu verschaffen. Ja, manchmal muss man selbst zum Studienobjekt werden.
Eben, und wenn du da so einen richtigen Faible für hast, dann ist, glaube ich, die App genau das Richtige. Wenn du eher so bist wie Kimi und ich und einfach auch mal Dinge einfach normal auf ein Blatt Papier schreibst, dann bist du eher so Typ Excel-Tabelle. Aber auch das haben wir ja gehört, kann man auch machen.
Ja, oder du erkennst ein Muster und denkst dir so, ey, das Muster ist blöd, das will ich nicht, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe ja tatsächlich mal Intervallfasten ausprobiert, ja, und habe dann morgens halt nichts gegessen und habe dann immer schön aufgeschrieben, okay, womit starte ich? Wann geht der Blutzuckerspiegel hoch beim Mittagessen und so weiter. Und das Einzige, was aus meinem schönen Graphen nach 2 Wochen übrig geblieben ist, ist, dass ich es hasse, das Frühstück ausfallen zu lassen. Ich hasse. Ich werde wirklich aggressiv dabei. Und wenn ich dann mit 140 in den Tag starte und dann 4-5 Stunden lang immer noch nichts essen kann und um 2 mein Magen in meinen Kniekehlen hängt und ich messe und immer noch bei einer 140 bin, ja, dann ist vorbei.
Kimi, reg dich nicht so auf, das ist nicht gut für den Blutzucker, sonst schießt der gleich direkt wieder nach oben. Das haben wir doch alles auch schon gelernt hier im Podcast. Entspannung ist wichtig.
Genau, also Intervallfasten habe ich damit testen wollen, aber ich habe nach 2 Wochen aufgegeben, weil es mich so genervt hat.
Gut. Also haben wir das auch geklärt, da konnte auch keine App es mehr retten. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich in Sachen Apps noch so tut auf dem Markt. Vielleicht zieht ja tatsächlich, das fand ich ja ganz schön, unser Professor Dr. Matthias Funk irgendwann mal seinen heimlichen Plan durch, zu sagen, ich mache eine eigene App, ich werde alles verbessern. Das wäre auf jeden Fall sehr toll und spannend. Falls ihr noch irgendwelche Apps haben solltet, wo ihr sagt, das ist aber wirklich ein richtig guter Tipp und den haben Freddy und Kimi gar nicht benannt, dann schickt uns das gerne noch über unsere Instagram-Seite typfrage_derpodcast.
Und wir hören uns nächste Woche wieder. Da beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Diabetes und die Pubertät.
Genau, Diabetes und die Pubertät und vielleicht auch ein bisschen Diabetes und Promi Big Brother, weil das startet ja heute Abend. Und da haben wir ja auch noch ein bisschen was mitzureden. Ja, Kimi, das ist Pflichttermin für dich heute Abend 2015, damit wir das nächste Woche alles besprechen können. Oh Gott. So, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.